Evangelisten, die sind so wichtig und die bauen das Reich Gottes. Ich sage mal, die laden die Neuen auf den Heuwagen drauf. Aber was passiert oft mit dem Heuwagen? Das, was vorn draufgeladen ist, fällt sehr oft in vielen Gemeinden irgendwann hinten wieder runter, weil sich niemand um die Draufgeladenen kümmert. Du bist jetzt Christ, du hast Jesus, leb heilig und gut ist. Aber wenn wir Christ sind, leben wir so eine Weile und dann kommen eigentlich irgendwann die Krisen, die Fragen, die Sinnfragen. Und diese Fragen werden in vielen Gemeinden oft gar nicht gerne gehört, weil die bringen Unruhe rein. Die stellt man nicht. Und dann kommt der Zynismus, dann kommt die Frustration, dann kommt die Enttäuschung und dann fallen Menschen vom Wagen hinten runter. Und mein Dienst ist gerade, sich um diese Menschen zu kümmern, auch mit Life Journeys Ministry, das heißt der Lebensreisen. Wir sind auf einer Lebensreise in die geistliche Reife. In der ersten Abschnitt wollen wir Gott beweisen, was wir drauf haben, wer wir sind. Und dann kommt die Zeit der Krisen, der Erschütterungen, wo du auch mit deinen eigenen Schatten konfrontiert wirst. Ich weiß noch, als ich jung war, habe ich gesagt, hey Gott, mit mir hast du das Große losgezogen. Machst dir auf deinem Thron bequem. Hier hast du eine Tüte Popcorn und Cola. Ich habe immer gerne im Kino Popcorn und Cola gegessen. Ich sage, Uwe wird es für dich machen, schau mir mal zu. Und das war nicht arrogant, nicht bösartig, ich war Hals über Kopf in Gott verliebt und ich wollte ihm einfach beweisen, was ich drauf habe. Und ich war überzeugt von mir. Und das läuft auch so und Gott sagt, jawohl, klasse, mach mal, mach mal. Und er ermutigt dich, er feuert dich an. Weil er weiß eins, in dem Moment, wenn er dir sagt, ja Uwe, warte mal, hey, mal schön langsam, da ist das und das und das musst du beachten. Hören wir zu? Wir hören nicht zu. Wir sagen, hey Gott, halt's Maul, wir machen jetzt los und jetzt machen wir rund. Und Gott lässt dich machen. Und dann kommen die Jahre und dann kommen die ersten Krisen und du rennst in deine ersten Lebenskrisen rein. Du rennst in deine ersten Begrenzungen von dir selber rein. Du entdeckst Seiten in dir, die du nie vermutet hättest. Auch moralische Abgründe, die du nie vermutet hättest. Und dann kommen die Fragen, die Zweifel. Und das ist dann oft der Moment, wo dich im frommen Umfeld nur der fromme Ratschlag oder der fromme Totschlag mit dem frommen Ratschlag erwartet. Bruder, Schwester, lies mehr deine Bibel. Bet mehr und glaub mehr. Kennt ihr das? Und du denkst, Arschloch. Das habe ich doch, das weiß ich selber. Aber es funktioniert nicht. Wer war schon mal da, wo Bibel lesen und beten und noch mehr Glauben nicht funktioniert hat? Ne? So, und das ist der Moment, wo du echte Antworten suchst, tiefe Antworten suchst. Und die findest du oft nur bei im Feuer erprobten Müttern und Vätern in Christo. Und das ist mein Ziel, diese Väter und Mütter hervorzubringen. Weil wir haben zu wenig davon im Leib Christi. Zu wenig. Wir brauchen mehr, die dann neben dir sitzen und dich nicht mit frommen Ratschlägen erschlagen, sondern die vielleicht erstmal die Hand um dich legen und sagen, hey, da wo du warst, war ich auch und viel schlimmer. Was Paulus sagt, weint mit den Weinenden. Das müssen wir neu lernen. Manchmal ist es gar nicht dran, einen klugen Ratschlag. Du musst Gott nicht retten, sage ich dir. Du musst ihn auch nicht vor anderen retten. Es ist manchmal viel entscheidender und wichtig zu sagen, hey, ich weiß jetzt auch nicht Bescheid. Lass uns zusammen weinen. Lass uns zusammen fragen. Das macht dich authentisch und den anderen authentisch. Und Gott kriegt einen Raum einzugreifen. Oh, ich bin schon wieder halb drin. Das wollte ich ja gar nicht. Also, das ist aber so mein Thema. Aber wie gesagt, ich möchte heute Morgen das Thema grenzenlose Liebe für uns ein bisschen nahe bringen. Wir sind grenzenlos beliebt und es gibt nichts, was diese grenzenlose Liebe ausschalten kann. Ich möchte euch heute Morgen erklären, warum und heute Mittag auch. Wie gesagt, ich bin auch in der Vaterherzbewegung sehr, mein Herz schlägt dafür. Und da habe ich auch so oft gehört, ihr mit eurem Kuschelpapa. Gott ist heilig und auch zu fürchten und zornig. Oder ein anderes Argument, Gott ist nicht nur die Liebe, er zeigt auch die Kante. Gottes Liebe muss man ausbalancieren, Bruder. Immer schön ausbalancieren und nicht einseitig nett darstellen. Das sind so Argumente, die wirken, du bist so verliebt wie ein Eimer mit Eiswürfeln kalten Wassers, den du ins Gesicht geschüttet kriegst. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Ist Gott balanciert? Muss man ihn ausbalancieren? Was passiert, wenn du Liebe ausbalancierst? Kennst du so eine Balkenwaage oder diese Schaukeln? Wenn man sie ausbalanciert, komplett ausbalanciert hat, dann weißt du am Schluss nämlich nicht mehr, was ist er denn eigentlich? Ist er jetzt Zorn und Gesetz oder ist er Liebe? Weil die Balance ist so perfekt, weiß es nicht. Die Balance erzeugt eher eine Unsicherheit. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, hat Gott eine dominante Seite? Eine Seite, die überwiegt? Und ich glaube ja, ich glaube, dass Gottes Vorname Liebe ist und sein Nachname Barmherzigkeit. Und so hat er sich auch wieder und wieder in der Bibel vorgestellt. Aber ich denke, viele von euch haben ähnliche Argumente gehört. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Vorwürfen konsequent auch biblisch auseinandersetzen. Und ich möchte euch zunächst mal hineinnehmen, wo kommt dieses Muster her, dass wir Gott so negativ oft sehen. Und dieses Muster hat einen Namen. Es geht nicht. Kannst du, wenn ich sage, weiterschalten? Ja. Noch eins weiter. Ja. Der Name ist Projektion. Sicher hat der eine oder andere das Wort schon mal gehört, Projektion. Projektion bedeutet vereinfacht ausgedrückt, ich schließe von mir und meiner Wahrnehmung auf jemand anderen. Wir alle projizieren. Wir projizieren auch unseren Ärger auf andere. Das ist schon gemerkt, wenn du morgens blöd drauf bist und fährst ins Geschäft und dann ist einer unachtsam vor dir oder bummelt vor dir, dann kommt das einfingerige Winken. Ne? Und dann projizierst du. Du projizierst deinen Ärger auf den anderen, der hat, der hat. Adam und Eva haben projiziert. Die Schlange hat, der blöde Baum hat, Eva hat. Projektion bedeutet immer, ich projiziere das, was Negatives in mir ist, auf jemand anderen. Und wir haben auch oft das, was in uns menschlich ist, auf Gott projiziert. Ich bin zum Beispiel vielleicht schnell zornig und so ärgerlich, also muss Gott ja auch so sein, zwangsläufig. Wir alle fangen damit an, dass wir unser Gottesbild aus dem stricken, was selber in uns dominant zu Hause ist. Beispiel, du bist ein Mensch und je nachdem vielleicht ein Typ, der mit seiner Geduld schnell am Ende ist. Also denkst du, Gott tickt ähnlich. Nicht ganz so schlimm wie ich, aber so ein bisschen. Ne? Oder du bist gütig, weitherzig, dann kannst du auch denken, Gott ist so. Oder du bist ein Paragraphenreiter, ne? Dann denkst du, Gott ist auch ein Paragraphenreiter. Und wenn wir ehrlich sind, also mir geht es um meine Art zu lieben, bedingungslos zu lieben, die ist doch sehr stark an Bedingungen geknüpft und Voraussetzungen, die der andere zu erfüllen hat. Ich merke bis heute, obwohl ich es nicht möchte, immer noch, dass ich manchmal nicht bedingungslos lieben kann, sondern da so meine Bedingungen habe heimlich. Aber Gott ist am Arbeiten. Und so ist auch unser Vermögen zu vergeben oft sehr begrenzt, auch als Christen, obwohl Vergebung ja die zentrale Botschaft ist. Ich sage, wir haben die Bergpredigt, Feindesliebe, das haben wir ganz an den Rand gedrängt. Da führst du kaum Predigten drüber. Ne? So die Big Sins, Ehebruch, Abtreibung, Homosexualität, das, was uns fast gar nicht angeht. Da schlagen wir rein, da schießen wir, da protestieren wir. Aber die heimlichen Feindensünden, Lieblosigkeit, Geiz, Ärger, Zorn, nicht vergeben, nicht die zweite Meile gehen. Das ist... Ja, im tausendjährigen Reich, mein Bruder, im tausendjährigen Reich, da werden wir das alles machen. Und so haben wir unser Begrenztsein, auch unser menschliches Begrenztsein, oft auf Gott übertragen, weil wir selber nicht erleben, grenzenlose Liebe unter uns, grenzenlose Vergebung unter uns, meinen wir, Gott müsste genauso ticken wie wir. Und wir projizieren das auf Gott. Und das ist zunächst mal verständlich. Man sollte niemand verachten, der so tickt, weil er einfach ein Kind seiner Prägung ist. Und mehr oder weniger sind wir alle Kinder unserer Prägung. Und so wurde Gott und sein Wesen sehr oft zu einem Abbild von uns Menschen. Und da müssen wir uns wieder fragen, wer ist Gott denn wirklich? Wer ist Gott wirklich? Und es ist interessant, dass gerade wir Juden und Christen das dritte Gebot oft so massiv ignorieren. Das dritte Gebot heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Und wir haben das so reduziert auf Götzenbilder machen, so Figürchen machen soll. Aber Gott meint damit auch, mach dir nicht ein Bild, ein inneres Bild von mir, das dir mehr ähnelt als mir. Und es ist interessant, dass gerade die Vermenschlichung des Gottesbildes und seines Charakters hat zu allen Jahrhunderten auch entsetzliche Gewalttätigkeit im Namen dieses Gottes hervorgebracht. Und da müssen wir gar nicht mal in die Zeit der Kreuzigung. Die Jünger waren so brutal. Ist euch das klar, dass die Jünger, die wollten kannst nachlesen, Johannes 9, 54, die wollten ein samaritanisches Dorf, das Jesus nicht aufnehmen wollte, kein Gastrecht geben wollte, nuklear auslöschen. Die haben schon die Finger am Abzugsknopf gehabt. Wir müssen überlegen, ein Dorf, vielleicht 200, 300, 400, 500, 1000 Einwohner, die killen wir alle, Genozid. Die Babys, die Säuglinge, die Kleinkinder, die Jungs, die Mädchen, alten Jungen, alle. Wir töten sie, weil sie Jesus kein Hotelzimmer geben. Bleib mal da ein bisschen bei und frag dich, was waren das für Männer? Petrus, Johannes, der Apostel der Liebe, Donnersohn. Was hat sie geritten? Und bevor wir empört das Haupt schütteln, müssen wir uns fragen, was ist bei uns heute so manchmal drin? Wo möchten wir manchmal den Knopf drücken, den Feuerknopf? Ne? Und was macht Jesus? Er weist sie scharf zurecht, ob sie nicht wissen, wes Geistes Kind sie sind. Wir müssen uns auch mal wieder fragen, wes Geistes Kind bist du, wenn du mal gerade so dran bist, dann frag dich halt, welcher Geist reagiert mich gerade im Moment? Ne? Und da ist dieser menschliche Geist in uns, der projizieren möchte, der Rache nehmen möchte, der vergelten möchte. Und es ist interessant, die Jünger hatten ja sogar eine biblische Rechtfertigung dafür. Wenn du willst, lassen wir Feuer fallen, wie Elia auch getan hat. Schauen wir, wir haben sogar einen Bibelvers dafür. Halleluja. Und dasselbe waren auch die Initiatoren der Kreuzzüge der Inquisition. Es gab übrigens auch eine protestantische Inquisition mit viel Grausamkeiten. Und die beriefen sich auch alle auf Bibelstellen. Ja? Die Bibel kann in den falschen Händen ein extrem tödliches Buch sein. Wenn du die Rachepsalmen liest, ne? Da habe ich mich oft gefragt, hat Gott sich zwischen dem Alten und Neuen Testament bekehrt? Ja? Und ich glaube eher, dass es so war, dass sich nicht Gott bekehrt hat, sondern der Mensch hat sich langsam gewandelt. Aber damals hatte, wenn David zum Beispiel sagt, man nehme die Kinder meiner Feinde an den Füßen und zerschmettere ihr Haupt an der Stadtmauer. Jetzt überlegt ihr das mal, nämlich so ein kleines Zweijähriges, ich denke an meine Enkelkinder, und BASH! Und das soll Gott diktiert haben? Sorry, da komme ich nicht mit. Aber ich kann sehr gut vorstellen, dass in seiner Wut, in seiner Zorn, und das haben wir damals, das waren viel Grausamkeiten übrig, gedacht haben, so wird Gott auch umgehen mit den Feinden. Ne? So, wir müssen deswegen auch immer wieder aufpassen, was projizieren wir auf Gott? Liebe oder Rache? Der Glaube an einen grausamen Gott bringt grausame Gläubige hervor, hatten. Ein weiser Mensch mal gesagt. Deswegen ist es immer sehr wichtig, dass wir uns selber fragen, was glauben wir? Unser Gottesbild hinterfragen, unser Gottesbild hinterfragen. Und so kommt unser frommes Ego bis heute manchmal nicht mit, dass Gottesliebe grenzenlos ist, skandalös grenzenlos ist, weil es meiner menschlichen Prägung widerspricht. Und so balancieren wir Gottes Liebe so lange aus, bis sie der Liebe des Menschen gleicht, die an Bedingungen geknüpft ist, die wenig zu tun hat mit grenzenloser, unkonditioneller, göttlicher Liebe. Und hier ist jener bemerkenswerte Satz wahr, das Evangelium ist schön, die ersten 5 Minuten, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Er guckt ganz schön bedeppert. Alles gut so, das freut mich. Es ist wahr, wir müssen darüber mal nachdenken. Frohe Botschaft. Ist sie froh? Und wenn du sagst, nicht immer, dann ist es gut, dann denk darüber nach. Dafür sind wir heute Morgen und heute Nachmittag da. Ich möchte in meinen Sessions den biblischen Beweis antreten, dass Gottes Liebe skandalös ist. Sie ist ein Skandal, wenn man sie genau betrachtet. Sie ist grenzenlos, absolut, und sie ist unkonditionell, nicht an Konditionen gebunden. Und sie hat nichts mit deinem Wohlverhalten und deinen Gegenleistungen zu tun. Ich möchte etwas bekennen, ich habe meine schönsten, gewaltigsten, stärksten Gebetserhörungen erlebt in Zeiten, wo ich fast kein frommes Wechselgeld in der Tasche hatte. Weißt du, das fromme Wechselgeld ist das, was wir Gott anbieten. Ich gebe dir das, Gott, und im Gegenzug gibst du mir das. Ich habe jetzt 3 Wochen die Bibel gelesen und gebetet und Gutes getan. Jetzt könnt ihr mein Gebet um das und das erhören. Das ist das fromme Wechselgeld. Ne? Aber Gott wartet manchmal, bis dein Wechselgeld aufgebraucht ist. Und dann segnet er dich. Und dann stehst du so bedallert da und denkst, ja, habe ich nicht was? Irgend so ein Geschenk von dem, wir schenken uns doch nichts, aber wollen doch das wiedergeben. Kennst du es manchmal, wenn du beschenkt wirst von jemandem, wie du überlegst, was könnte ich jetzt dem geben? So, ach, bloß nicht in eine Schuld geraten. Ja. Aber das ist genau das, was Gott machen möchte. Schauen wir uns eines der größten und schönsten Abbilder für Gottes grenzenlose und unkonditionelle Liebe in der Bibel an. Es ist das Volk Israel. Israel hat als Volk den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, wieder und 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 wieder gebrochen. Ja? Wenn du die Bibel liest, immer wieder. Dann kamen die Propheten, Feuer, Rauch, Schwefel. Oh, wir tun Buße, wir tun Buße. Die Buße hat dann vielleicht ein paar Jahre, Jahrzehnte angehalten und dann waren sie wieder abgefallen. Dann kam der nächste Prophet, hat gedroht und geschnaubt. Dann hat man wieder Buße getan und dann ging es wieder weiter. So ging es weiter und weiter und weiter. Das ist ein wunderbares Bild. Aber Gott hat seinen Bund nie gebrochen. Und deswegen ist eins schon mal wichtig. Gottes Bund mit Israel war nie bilateral, also beiderseitig, sondern war immer unilateral, einseitig. Wir werden das nachher biblisch sehen, wo Gott sagt, ich halte meinen Bund mit dir. Das ist grenzenlos. Und bevor wir weitergehen, muss uns jetzt eins klar sein. Wir Christen im neuen Bund sind in den alten Bund eingepfropft. Mach mal eins weiter. Da. Galaterbrief 3:28-29. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn in Christus, und da werden wir heute Nachmittag drüber reden, was heißt es, in Christus zu sein, seid ihr zu einem geworden, alle. Wenn ihr aber Christus angehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Deutlicher geht's nicht. Das heißt, die ganzen Verheißungen Israels hat Gott eigentlich gemacht für sein ganz großes Bundesvolk. Israel ist quasi die Mastercopy, die Blaupause, das Vorbild, wie Jesus die Mastercopy und die Blaupause ist für das, was Gott mit dir und mir machen möchte. Also wenn wir jetzt von Israel reden, dann sind wir gemeint. Wenn wir prophetische Verheißungen von Israel lesen, sind wir hier gemeint. Ich habe mir das schon lange angewöhnt, im Alten Testament meinen Namen da einzusetzen. Lesen wir nun einen wunderbaren Vers aus dem Propheten Hosea, der dieses Schema und die Beschreibung, warum Gott unbegrenzt liebt, so wunderbar herausstellt. Hosea 11:7-9. Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Also die haben eine Tendenz abzufallen von mir. Da muss ich sagen, Herr, da kann ich mich oft einreihen. Ich habe auch eine Tendenz zum Abfall. Also jetzt nicht, dass ich vom Glauben weg bin, aber ich baue Scheiße und dann tut es mir wieder leid, dann laufe ich wieder normal, dann wieder irgendwie Mist gemacht. Aber da finde ich mich voll wieder. Ruft man es nach oben, so erhebt sich niemand. Was Gott sagt, dieses Bußpredigen, Droh, Scham, das fruchtet nichts. Und jetzt kommt der erste Ticken dieser skandalösen Liebe. Wie könnte ich dich hergeben, Ephraim? Du bist ein Sackenfauler, aber oh, ich bin so verliebt in dich. Wie kann ich dich preisgeben? Wie könnte ich dich behandeln gleich Adma und dich machen wie Zeboim? Das sind Codenamen für Sodom und Gomorra. Wie kann ich dich wie Sodom und Gomorra behandeln? Mein Herz sträubt sich dagegen. Ja, da ist diese Tendenz, jetzt müssen wir mal Kante zeigen, jetzt müssen wir mal dreinschlagen. Ich kann nicht. Warum? Ich bin verliebt. Meine Liebe ist entbrannt. Mein Herz sträubt sich, mein Mitleid ist erregt. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut, will Ephraim nicht wiederum verderben. Und jetzt kommt dieser Satz, der so wichtig ist. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Hier beschreibt Gott, warum er so skandalös, so scheinbar verrückt liebt. Ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und das bedeutet auch das Ende unseres Vergleichens, meine Liebe mit Gottes Liebe vergleichen. Das, was ich unter Vergebung empfinde, mit Gottes Vergebung vergleichen. Schau mal, wenn Jesus sagt, du sollst 7-mal, 70-mal vergeben, 490-mal pro Tag, pro Fall. Wer von uns schafft es schon? Aber Jesus fordert das nicht nur von uns, sondern das ist exakt the amount of forgiveness, den Gott für uns hat. Das ist exakt die Menge an Vergebung, die Gott für dich und für mich hat, jeden Tag. 490-mal. Und du fragst dich, warum so viel? Ganz einfach, weil wir so blöd sind und das brauchen. Wir brauchen lang, bis wir was lernen. Und immer wieder brauchen wir Vergebung. Also ich schon, vielleicht seid ihr besser, dann komm nach vorne und predig weiter. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Das ist das Entscheidende, worum es hier in diesem Vers geht. Und Gott kommt, um die Fülle zu bringen in unserer endgültigen Erlösung, wenn wir unseren neuen Leib bekommen, den Auferstehungsleib. Und das ist das, wo Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Alles. Deine ganzen Verdrehungen, Verquerungen. Wir sind noch nicht komplett neu. Wir sind teilerneuert. Aber wir sind noch unterwegs. Wir leben, ich sage mal, Gott hat mir mal gesagt, Uwe, du lebst als Christ in diesem Leib, in dieser Welt immer noch, um zu erkennen, wie chaotisch es ist, ohne mich zu sein, ohne meinen Geist, ohne mein Herz, ohne mein Wesen in dir zu haben, vollkommen. Und du musst es erfahren. Wisst ihr, am Schluss wird Gott deine Zentraleinheit, ich komme aus der IT, die CPU schwupp rausnehmen und mit seiner ersetzen. Wir reden immer so vom freien Willen, freien Willen. Dein freier Wille wird dann, Gott sagt, ich gebe meinen Geist in dich rein. Er gibt dir seine Zentraleinheit. Aber mach das nicht einfach so. Er möchte vorher, dass du lernst, wie dein selbstbestimmtes Leben, auch als Christ selbstbestimmt, funktioniert. Also mir geht es mittlerweile oft so, dass ich sage, oh Herr, jetzt weiß ich, warum wir beten, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist diese Sehnsucht, Gott, ich habe die Schnauze voll von meinem Willen, lass doch endlich deinen Willen geschehen. Ich habe die Schnauze voll von meinem Reich, lass dein Reich kommen. Und wer sehnt sich von euch nicht, dass das Reich Gottes sich manifestiert? Wenn du mir mal das Elend in der Welt anguckst, mir blutet immer das Herz, wenn ich die Nachrichten sehe, wo ich sage, wir leben ja auf so einem Planet der Seligen hier in Deutschland. Aber was ist für ein Chaos? Und selbst in Deutschland ist Chaos und Not um uns herum. Wo ich sage, Herr, lass dein Reich kommen und dein Willen geschehen. Ich möchte gern, dass du mit deiner ganzen Fülle in mir lebst. Ich brauche es nicht mehr. Und nun kommt Gottes skandalöse Liebe zum Vorschein und sagt, ich kann dich nicht behandeln wie Sodom und Gomorra. Gottes Mitleid entbrennt. Er liebt uns eben grenzenlos. Und diese Liebe ist nicht ungerecht. Aber es kommt noch dicker. Das sind ja die Städte Sodom und Gomorra. Jetzt könnte man sagen, ja Gott, die hast du platt gemacht. Und er hat die ja nicht nur platt gemacht, sondern wir verorten ja die Bewohner von Sodom im Heizungskeller, ne? Im Erdgeschoss im zweiten. Oder? Wo sind die Bewohner Sodoms? Judas sagt, Sodom ist geworden ein Zeichen für das ewige Feuer. Judas, Judas, du kennst die Bibel nicht. Wäre das nicht ungerecht? Gott begnadigt Israel, die dauernd sündigen, dauernd, Und Sodom, die macht er platt. Jetzt möchte ich mit hineinnehmen einen Vers, den wenige kennen. Gehst mal ins Zweite. Hesekiel 16, 48 bis 61. Ich rate dir es mal in Ruhe, das ganze Kapitel zu lesen. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, deine Schwester Sodom hat nicht so übel gehandelt wie du, Israel. Bleiben wir mal hier stoppen. Was sagt Gott hier? Sodom hat nicht so schlimm gesündigt wie du, Israel. Sein Bundesvolk, sein geliebtes Volk. Die haben schlimmer gesündigt als Sodom. Wow, das ist ein Statement, mein lieber Mann. Wie du, Israel, deine Töchter getan haben. Auch Samaria hat nicht halb so viel gesündigt wie du. Sondern du, Israel, hast viel mehr Gräuel verübt als sie, so dass du deine Schwestern, Sodom und Samaria, gerecht erscheinen lässt. Jetzt zieh dir das mal rein. Die Sünde Israels war schlimmer als die Sodoms und Samariens. Und Gott begnadigt Israel. Das ist doch dann ungerecht. Aber jetzt geht's weiter. So trage nun du deine Schande, die du für deine Schwestern eingetreten bist, durch deine Sünden, in welchen du größere Gräuel begangen hast als sie, sodass sie gerechter dastehen als du. Darum schäme du dich auch und trage die Schande, weil du deine Schwestern gerechtfertigt hast. Hesekiel 53, also Vers 16, 53. Ich werde ihre Gefangenschaft wenden. Die Gefangenschaft Sodoms und die Gefangenschaft Samarias. Auch deine Gefangenschaft werde ich wenden. Also werden deine Schwestern Sodom und ihre Töchter zu ihrem früheren Stand zurückkehren. Alsdann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, Israel. Wenn ich dir deine Eltern und jüngeren Schwester zu dir nehmen wirst, welche ich dir zu Töchtern geben werde, obgleich nicht aufgrund deines Bundes, aber ich will meinen Bund, sagt Gott, mit dir aufrichten. Und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast, spricht der Herr. Wenn wir nachher sehen, das ist die größte Strafe, die wir empfangen. Da, wo wir eigentlich Strafe erwarten und auch einsehen, dass wir sie verdient haben. Und jetzt kommt Vergebung. Da ist Scham da, da ist Erschütterung da. Was? Das kann ich nicht fassen. Und das ist Gottes unbegrenzte Liebe. Und hier erscheint Gott völlig gerecht. Diese Verse sind umwerfend in ihrer Tragweite, Logik und Tiefe. Und sie machen diesen vorher gelesenen Vers aus Hosea noch viel glaubwürdiger. Ich kann dich nicht preisgeben, Israel, wie ich Sodom und Gomorra bestraft habe. Aber ich werde dich begnadigen und ich werde auch Sodom begnadigen. Kämpf mal damit, ring mit diesen Versen. Die Juden nennen das Bibellesen Midrasch. Das heißt kauen, wiederkäuen. Das Wort Gottes ist nicht dazu da, als Kochbuch 1:1 zu lesen. Du musst es kauen, wiederkäuen, beten. Du brauchst den Heiligen Geist, um es in seiner Tiefe, Breite und Weite endlich aufzuschließen. Gottes Liebe ist grenzenlos, skandalös. Es gibt bei Gott keine Lieblinge, sondern er wendet seine Liebe allen gerechterweise zu. Und das dürfen wir jetzt auf unser Leben übertragen. Gott liebt dich grenzenlos. Wir werden nachher schon sehen, kann ich deswegen machen, was ich will? Wir werden auch darüber sprechen. Lesen wir noch einen anderen Vers dieser skandalösen Liebe weiter, die uns zeigt, wie grenzenlos Gottes Liebe ist. Machst du eins weiter? Ist nicht Ephraim mein Lieblingssohn, das Kind, an dem ich mich freue? Und hier setzt bitte deinen Namen ein. Ist nicht Uwe mein Lieblingssohn, das Kind, an dem ich mich freue? So oft ich ihm auch Vorwürfe mache, muss ich immer wieder an ihn denken. Deshalb schlägt mein Herz für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen. Das ist das Wesen Gottes. Sein Nachname ist Erbarmen. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders. Selbe Muster, Gott reagiert mit Korrektur, sagt, ich muss ihm Vorwürfe machen, immer wieder. Gott sagt was, aber was dominiert über das Sagen, über das Schimpfen, über den Ärger, über die Wut? Die Liebe. Wir sind das Kind, an dem er sich trotz unserer moralischen Verfehlungen freut. Und was dominiert, ist nicht ein perfekt ausbalancierter Akt aus Gericht und Gnade, sondern was dominiert, ist diese überbordende Liebe, die immer und immer wieder durchbricht. Wer von euch hat Kinder? Ihr müsst jetzt nicht euch die Hände recken. Denkt nur mal drüber nach. Ne? Und Enkelkinder. Wenn du sie wirklich liebst, dann ahnst du, ich sage bewusst ahnst, du kannst es nicht ganz wissen, wie Gott liebt. Du liebst deine Kinder über alles, auch wenn sie manchmal ganz schön daneben lagen. Aber dann, nach einer Weile, ist wieder alles wie verflogen. Du kannst nicht anders als sie lieben. Ich meine, ich weiß, unsere menschliche Liebe hat Grenzen, auch zu unseren Kindern, aber Gott sieht es ganz anders. Ja, aber Uwe, stopp mal, strafen wir unsere Kinder nicht, erziehen wir unsere Kinder nicht, hat Liebe nicht Grenzen? Ja, aber jetzt hör bitte genau zu. Die Frage ist hier, was verstehen wir unter Gottes Strafe? Und wie viel von unserem eigenen Strafverständnis, wie wir Strafe verstehen, projizieren wir auf Gott? Darum geht es. Wir müssen verstehen, wie Gott straft, erzieht und wie wir Menschen strafen. Bei uns Menschen hat Strafe oft viel mit Vergeltung zu tun. Vergeltung, ich will dich spüren lassen. Was ein Stück weit auch gar nicht mal so schlecht ist. Ne? Aber bei Gott hat Strafe immer etwas mit Metanoia zu tun. Mit Umerziehen, Neudenken, Begreifen, Verstehen. Gottes Strafe geht so viel tiefer. Und hat retributiven Charakter. Wisst ihr, die menschliche Strafe, äußerliche Strafe, sind wir ganz ehrlich, die ändert doch nur äußerlich. Früher hat man Schwerverbrecher ins Gefängnis gesperrt, hat sie büßen lassen und hat sich einen Dreck um sie gekümmert. Heute gibt es da schon mehr und mehr Ansätze, wo man versucht auch mit den Menschen zu arbeiten. Wie viele von uns, und da schließe ich mich voll mit ein, machen Dinge aus Angst? Oh Mist, ich habe heute noch nicht gebetet. Oh, ich muss beten. Oh, ich habe heute in meiner Bibel, ich soll Bibel lesen. Frag dich mal, warum liest du die Bibel? Warum betest du? Warum machst du dies und dies und dies? Frag dich mal ganz ehrlich. Beobachte dich mal eine Zeit lang. Und irgendwann merkst du, entdeckst du, dass es da auch immer diese Muster gibt. So, ja, ich muss mein Konto wieder mal etwas mehr ins Haben bringen. Das ist nicht schlimm, das ist ein ganz normales menschliches Muster. Ich sagte eins, Gott muss dich nicht bestrafen, wenn du sündigst, wenn du Scheiße baust. Ich kriege immer geschimpft, Uwe, sag doch nicht dieses böse Wort. Ich habe einen Bibelvers dafür. Paulus sagt im Timotheusbrief, glaube ich, ich achte es alles für Kot, die Bibelübersetzer haben es für mit Dreck übersetzt. Das griechische Wort ist Katabule und heißt Hundescheiße. Also Paulus war auch sehr direkt. Schauen wir mal diesen wunderbaren Vers an. Zunächst mal ein interessantes Zitat. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Nochmal, wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Kannst du die Pistole davon erkennen? Das ist eine Spezialanfertigung, der Lauf zeigt auf dich. Das ist die Sündenpistole, sage ich immer. Du schießt dir selber ins Knie, wenn du sündigst. Gott muss gar nichts machen, du besorgst es viel besser. Du sagst, oh toll, Gott liebt mich unbegrenzt, juhu, ich kann ja Freifahrschein. Dann mach mal Freifahrschein. Du wirst die Folgen ernten, früher oder später. Jetzt lies mal diesen Vers, der ist so genial. Jeremia 2,19. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit. Du züchtigst, du erziehst dich selbst mit deinem Abfall. Das ist Gottes Muster von Strafe. Er lässt einfach zu, was du tust. Und es fällt auf dich zurück. Und du sollst erfahren, und hier sehen wir das Wichtigste, was in der Erziehung auch wichtig ist, der Erfahrungsmoment. Du musst erfahren. Ich kann dich bestrafen und du erfährst gar nichts und du begreifst nicht, warum die Strafe ist. Du erduldest sie, aber dein Herz hat sich kein Millimeter verändert. Du wartest, bis der Strafdruck weg ist, wisst, was mit Israel passiert ist. Mach mal lustig weiter. Die Propheten haben uns gedroht, haben Feuer und Schwefel gepredigt, dann ist auch etwas runtergefallen, aber so wie alles wieder vergessen haben, machen wir gerade wieder weiter. Das führt zu nichts. Du sollst erfahren und einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen, mich nicht zu fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Das heißt, Gott hat ein wunderbares Mittel der Erfahrung auch, wo er uns erzieht durch unseren eigenen Ungehorsam. Missbrauche Gnade, missbrauche Vergebung. Missbrauchst du lang genug und du wirst sehen, Gott muss keine Pfeile auf dich abschießen, keine Blitze gegen dich schleudern. Das besorgst du selber ganz, ganz toll, perfekt. Und seiner Liebe spricht er oft vorher lange zu dir und tut auch dezidiert zu dir sprechen, damit er möchte nicht, dass du ins Verderben reinrennst. Aber manchmal rennen wir rein. Und da müssen wir nicht Gott verantwortlich machen. Es ist unsere eigene Unvernunft und Bosheit, die uns über kurz oder lang erzieht. Nochmal, die äußerliche Bestrafung führt zur Verhaltensveränderung, die nicht echt ist und tief ist, sondern erzwungen. Gott will aber langfristig keinen Zwangsgehorsam, sondern Herzensgehorsam. Und das braucht manchmal Zeit. Und diese Zeit nimmt Gott sich. Wir favorisieren oft immer die schnelle Schiene. Zack, zack, zack. Es gibt einen Unterschied zwischen Omas Gartentomate und einer holländischen Treibhaustomate. Das schmeckst du, wenn du reinbeißt. Und das ist auch mit unserem in der Heiligung wachsen. Es gibt die Treibhausheiligen und es gibt die in Gottes Garten Heiligen wachsen. Und die Omas Gartentomate kannst du nur einmal im Jahr ernten. Die Treibhaustomate kannst du zigmal ernten. Was willst du? Dieses Muster könnt ihr noch. Oder sollen wir eine kleine Pause machen? Könnt noch, gell? Es geht nur noch 3 Stunden. Dieses Muster der Selbstbestrafung ist wunderbar abgebildet im Gleichnis der verlorenen Söhne. Machen wir eins weiter. Es ist interessant, dieses Gleichnis fängt an in Lukas 15, 11. Ein Mann hatte 2 Söhne. Das ist interessant, das heißt nicht, ein Mann hatte 2 Jungs, von denen er hoffte, dass sie eines Tages zu Söhnen würden. Er hatte 2 Söhne. Sie waren Söhne von Anfang an. Du bist Sohn und Tochter Gottes von Anfang an. Das Problem ist, du weißt noch nicht, was das bedeutet. Und genauso waren die beiden Jungs Söhne von Anfang an, aber keiner der beiden wusste, was das wirklich in der Tiefe bedeutet. Keiner hat in der Tiefe den Vater wirklich begriffen, sondern sie waren auf dem Weg, den Vater zu verstehen, zu begreifen. Das ist dein und mein Weg als Christen. Wir fangen an, wir sind Kinder Gottes, unverlierbar, undiskutierbar, aber wir haben noch nicht begriffen, was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein. Und da sind wir alle unterwegs und lernen das durch Erfahrung. Der Jünger versucht dieses Lernen, dieses Selbstlernen, durch Rebellion. Rebellion gegen das Alte, das Althergebrachte, das alte System. Er will seinen eigenen Lebenskontext verwirklichen. Und das ist das, wo er sagt, Vater, gib mir die Asche, das Geld, das Gold, was mir gehört. Was er eigentlich sagt, Vater, gib mir die Selbstbestimmung über mein Leben. Ich schätze ja, was du zu sagen hast, aber hey, Alter, ich weiß es besser. Ich habe eine Riesenvision von meinem Leben. Und jetzt gib mir die Chance, mein Leben zu verwirklichen. Und der Vater ist weise, er verbietet es ihm nicht. Er hätte sagen können, was, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ich weiß genau, was du damit machst, kommt gar nicht in die Tüte. Aber der Vater weiß, es hat jetzt keinen Sinn mehr, ihn zu erziehen. Es hat auch keinen Sinn mehr, mit ihm zu reden darüber. Er, mein Sohn, muss jetzt erfahren. Er muss sich selber strafen. Wir werden nicht bestraft durch unsere Sünden, für unsere Sünden, sondern durch unsere Sünden. Er sagt, hier hast du dein Leben, hier hast du das Gold, sei gesegnet und geh. Der Vater wusste genau, was passiert. Das ist übrigens auch die Geschichte des Menschen, die ganze Menschengeschichte, Adam und Eva-Geschichte ist in diesem Gleichnis verborgen. Adam hat nichts anderes gemacht, als da an dem Baum stand mit der Eva und Eva. Dort wurde ihm das, war das Angebot genauso: Gott, wir wollen, es ist schön im Paradies, nett, dass du bei uns bist, toll, was du alles zu sagen hast, aber jetzt wollen wir unser Leben selbst bestimmen. Und der Apfel oder die Frucht oder whatsoever, das war eigentlich nicht nur das Eingangsfenster dazu. Und Gott hätte ja auch sagen können, nix da, den Baum schaffen wir schön raus aus dem Paradies. Sondern Gott wusste, es gibt einen Moment, wo der Mensch anfangen muss, sein eigenes Leben zu leben, um zu erkennen, dass es so nicht funktioniert. Darum leben wir. So, und jetzt nimmt das Geschichtchen seinen Lauf, Saus, Braus, Wein, Weib, Gesang, und schließlich kommt der soziale Abstieg als Schweinehirte. Und dort beginnt er langsam nachzudenken. Ihm fallen zunächst mal ein, wie toll seine Bediensteten, die Bediensteten seines Vaters gegessen und getrunken haben, wie gut die gekleidet waren, wie toll es denen eigentlich ging. Und er guckt an sich runter und sagt, wie sehe ich aus? Mach mal, ach, da haben wir es ja schon. Alle Tagelöhner haben mehr als genug zu essen, ich komme hier vor Hunger um. Es ist interessant auch, diese Buße dreht sich primär auch um seinen Mangel. Aber bleiben wir mal hier bei dem Bild stehen, muss ihn sein Vater bestrafen? Bestraft ihn der Vater in dem Moment? Nö. Es wäre Unsinn zu sagen, wenn er jetzt sagen würde, Papa, du bist schuld. Ne? Warum hast du mich nicht zurückgehalten? Wobei wir das auch noch bringen, das zu sagen. Ne? Gott, warum tust du nichts? Ne? Gott sagt, ja, im Moment, du wolltest doch. Der Vater muss ihn nicht bestrafen, sein eigener Ego-Trip sorgt für die Bestrafung. Der Vater muss nur eins tun, warten. Und genau das tut er, wie wir im Vers 15, 20 lesen können. Mach's mal eins weiter. Der Vater steht Tag für Tag auf so einer Anhöhe, wo sein Haus ist, und guckt diesen langen, gewundenen Weg ins Tal runter. Er weiß, mein Kerl kommt. Der kommt irgendwann. Und dann sieht er eines Tages diese unverkennbare Gestalt. Eine Väter erkennen ihre Söhne auf viele Distanzen, Entfernung. Was macht der Vater? Sagt er, okay, pfeift alle Bediensteten raus, schaut mal, da kommt, so sieht einer aus, der dem Papa nicht gehorcht. Hey Dorfleute, guck mal, so sieht jemand aus, der mir nicht gehorcht. Halt, halt, bleib stehen, dreh dich mal rum, dass dich jeder sehen kann. Was willst du? Bleib mal, weißt du was, mach erstmal dein Camp hier draußen, kriegst eine Decke und ein kleines Zelt. Wir beratschlagen, was wir tun mit dir. Das ist so das Menschliche. Der muss ja büßen, der Junge. Was macht der Vater? Er rennt ihm entgegen. Die Patriarchen damals, die Herren, hatten lange Gewänder, so schwere wallende Gewänder. Die mussten die hochnehmen, um zu rennen. Und dann hat man die Beine gesehen. Das war damals etwas Unwürdiges für einen Patriarchen. Der hat sich einen Dreck geschert drum. Der rennt dem Sohn entgegen. Das war schon ein Ding. Gott in seiner grenzenlosen Liebe, wenn wir es versaubeutelt haben und so richtig am Boden liegen, wo wir jetzt Strafe und Abwehr, Ablehnung erwarten, da erstaunt er dich plötzlich damit, dass er kommt und dich umarmt. Und du denkst, hä, was ist denn jetzt los? Ich möchte einen Einschub machen. Diese Geschichte wird gern so rührselig als, ja, er hat Buße getan und deswegen hat ihm der Vater vergeben. Ich weiß nicht, wer von euch Henry Nouwen kennt. Henry Nouwen ist ein super Autor, der hat ein granatenmäßiges Buch geschrieben, mach mal weiter. Das möchte ich euch empfehlen, das ist, glaube ich, auch oben im Büchertisch. Nimm sein bildendes Herz. Es ist das schönste Buch über die Geschichte des verlorenen Sohns. Ich habe es bestimmt 10-mal gelesen. Ich habe immer wieder Rotzenwasser geheult. Weil da hatte ich damals so eine Vaterkrise. Da hat mir das so geholfen. Und da hat er ein Kapitel, da schreibt er über den Sohn und er nennt es Selbstbedienungsreue. Er nennt die Reue des Sohnes Selbstbedienungsreue. Und das ist auch so. Lesen wir mal den Text genauer. Als der Sohn zu sich selber kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss im Brot. Ich komme hier um vor Hunger. Was hat ihn berührt? Dass er den Vater verletzt hat? Nö. Dass er unehrenhaft war? Nö. Ich habe Hunger. Und beim Papa gibt es Futter. Das war alles. Und jetzt kommt er, jetzt schreibt er sich sein Bußdrehbuch. Er hat so die Idee, wenn ich das und das so und so und das so und so formuliere, dann kann der Papa gar nicht anders als, also ich bin ein guter Verkäufer, ja. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater, ich will ihm sagen, Papa, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Hier wird klar, es geht nicht um eine tiefe Sinnesänderung, es geht um Hunger, ganz normal, Mangel. Und er legt sich sein Drehbuch zurecht. Er diffamiert sich selber, er entwertet sich selber. Seine Buße besteht darin, dem Vater eine Reihe von Angeboten zu machen, dessen Gipfel es ist: Papa, gib mir einen Minijob. Hast du nicht so einen 400-Euro-Basisjob für mich? Und das zeigt doch schon, es geht ihm nur um meinen Bauch. Und der Vater hätte jetzt auch sagen können: Sag mal, was soll denn das? Aber der Vater, wenn man dieses Gleichnis liest, hört ihm gar nicht zu. Er umarmt ihn, er küsst ihn immer wieder. Die Liebe des Vaters hat nie aufgehört. Aber er weiß auch genau, was in dem Kerl jetzt gerade vorgeht. Und dann passiert es. Er kriegt den Ring an den Finger. Das Zeichen dafür, dass er wieder ein Erbe kriegt. Er kriegt Schuhe an die Füße. Das Zeichen dafür, dass er ein geschäftsfähiger Mann ist. Denn die Israeliten haben im Alten Testament zumindest die Ältesten im Stadttor Geschäfte gemacht und haben als Siegel die Schuhe ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie sie es mit der Schuhgröße gemacht haben. Aber irgendwie hat es wohl funktioniert. Vielleicht hatten die alle eine Schuhgröße. Ne? Er setzt ihn ohne Kommentare, skandalös, in seine Rechte als Sohn wieder ein. Kannst du dir vorstellen, wie dieser junge Mann sich gefühlt haben muss? Sein ganzes schönes Bußdrehbuch, der Papa hört mir nicht mal zu. Und er begnadigt mich in einer Weise, die ich nie erwartet hätte. Ich möchte euch ein tolles Zitat von Richard Rohr mal zeigen, das berührt mich auch mal sehr. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas, wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selbst bezahlen möchte. Der Sohn hätte auch gern selber bezahlt. Lass mich ein Taglöhner sein. Dann arbeite ich meine Schuld ab. Peitsch, peitsch, peitsch. Und Gott geht darauf nicht ein. Und das ist nochmal dieser Vers, wo Gott auch zu Israel sagt: Ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Du wirst erfahren, verstehen, dass ich der Herr bin. Und du wirst dich schämen und vor Scham den Mund nicht auftun, wenn ich dir alles, nicht einiges, alles verzeihe, was du getan hast. Und hier kommt jetzt der ältere Bruder ins Spiel. Wir sind gleich fertig. Er repräsentiert den Teil der Menschen, die von Gott getrennt leben, nicht in Rebellion. Es gibt zwei Sündenformen nur. Die Sünde der Rebellion und die Sünde der Religion. Jede Sünde der Welt kannst du da einsortieren, in diese beiden Muster. Und deswegen hat Jesus auch das so schön aufgeteilt. Der andere, der war in Religion und Richtigtun, im Moralismus verloren. Sein Ziel war, alles richtig machen. Den Autoritäten blind zu folgen. Normen und Gesetze sind ihre Orientierungshilfe und auch das Sieb, mit dem sie sieben, wer ist drin, wer ist draußen. Das sind die Leute, die dort leben. Wir müssen klar sein, beide Muster sind nicht schlecht. Beide Muster bergen gewisse Wahrheiten in sich. Das Muster des Erprobenwollens und das Muster des Gehorchenwollens. Aber weil wir Menschen Extremisten sind, neigen wir dazu immer in der Rebellion. Der Rebell geht ins Extrem, Huren, Saufen, Fressen, bam, bam, bam. Und der andere geht ins Extrem absoluter, herzloser Gesetzlichkeit. Das sind die beiden extremen Richtungen. Der ältere Bruder sagt: Ich mache alles richtig. Ich gehorche dem Vater in allen Dingen. Ich lebe nicht in Verschwendung. Ich werde hart arbeiten. Und das erwarte ich von anderen auch. Wir wissen, wo das endet. Er ist unfähig, Gnade anzunehmen. Er ist unfähig, den Vater kennenzulernen. Obwohl er im Vaterhaus ist, kennt er den Vater nicht. Er ist granatmäßig, er kennt nicht mal seinen eigenen Status. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Er macht dem Vater bittere Vorwürfe. Mir hast du nie ein Kalb gegeben, dass ich Grillparty machen konnte. Der Vater sagt: Hey, bist du so verblödet? Ich habe doch das Erbe geteilt. Du hast doch auch ein Erbe bekommen, mit dem du machen könntest, was du wolltest. Der wusste nicht mal, wer er war. Und da führt uns Religiosität hin im Äußersten, dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Unsere Sohnschaft, unsere Tochterschaft nicht begreifen. Das sind die Frommen, die Erbarmen, Güte und Gnade immer mathematisch genau ausbalancieren. Die immer vor einem zu viel an Gnade und Liebe warnen, weil es nicht ihrer Erfahrung entspricht. In ihren Augen muss der Sünder büßen. Ich habe verzichtet, dann soll der auch mal verzichten. Ich habe so hart gearbeitet für meine Heiligung und der soll es einfach so kriegen. Das ist exakt das Gleichnis, wo Jesus spricht von den Weinbergbesitzern. Die einen schaffen 8 Stunden im Weinberg, das sind die Profis. Und dann kommt am Schlussholder die Dummköpfe rein, die wahrscheinlich nicht mal einen Ast von einer Weinrebe unterscheiden können, die alles kaputt schnippeln. Und die stellt er auch ein. Und die kriegen denselben Lohn. Und was ist? Die Empörung ist riesig. Wie kannst du es wagen? Und was sagt der Herr? Darf ich mit meinem Geld, mit meiner Gnade, mit meiner Liebe nicht machen, was ich will? Oder bist du so ärgerlich, weil ich so gütig bin? Und das ist exakt das, was wir heute oft erleben, auch im christlichen Lager. Die Wütenden, die sich ärgern, dass die anderen, was, die sollen einfach so Gnade kriegen. Ich habe hart gearbeitet, ich habe Jesus angenommen, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Und du merkst gar nicht, wie sehr du in Selbstgerechtigkeit, in Werkgerechtigkeit verstrickt bist. Wir sollen uns freuen, dass die Gnade überbordend und groß ist. Was diesen Menschen helfen kann, ist die Begegnung, und das wird Gott auch tun, mit ihren eigenen Grenzen. So wie die Rebellen ihre eigenen Grenzen erfahren, wird auch der Fromme seine eigenen Grenzen erfahren, wo er seinem moralischen Schatten begegnet, wo er abstürzt. Und dort stürzt er nicht ab in eine schadenfrohe Grube, sondern in die Arme Gottes. Und er erfährt Liebe, Vergebung wie nie zuvor. Und dann passiert es, dass sein Vergeltungsuniversum zusammenbricht. Ich habe das auch mehrfach erlebt in meinem Leben, wo mein Vergeltungsuniversum zusammengebrochen ist, wo ich andere nicht mehr richten konnte, wo ich nicht mehr richten konnte, überhaupt nicht mehr richten konnte, wo ich bis heute kämpfe, wie kann ich überhaupt einen anderen Menschen auch wagen, nur ansatzweise ein Gericht über ihn auszusprechen. Richtet nicht. Dann werdet ihr nicht gerichtet. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Gnade wird dann die Lebensgrundlage, Gnade ist der Nachname Gottes, täglich unverzichtbar. Und hier werden paradoxerweise die Worte Jesu wahr. Mach mal die nächste Folie bitte. Es ist das Paradox der Gnade. Um Gnade wirklich zu kapieren, musst du viel gesündigt haben. Das ist so ein Paradox. Und das ist das, was Jesus sagt. Ich kann dir sagen, woher das kommt, als die Prostituierte ihm die Füße wusch im Haus des Pharisäers. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Und jetzt kommt, wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wenn du jemand bist, der sagt, naja, meine Sünden, die kann ich auf einem kleinen gelben Haftzettel aufschreiben, dann wirst du wenig lieben. Das ist so. Aber wenn du einen ganzen Ordner voll hast, dann wird es dir leichter fallen zu lieben, weil man dir auch vergeben hat. Und das ist ein Paradox. Es ist menschlich nicht zu verstehen. Aber Gottes Liebe ist paradox. Unbegrenzt. Gott liebt unbegrenzt. Ich mache hier einfach mal einen Punkt. Wir haben zwar noch eine Stunde Zeit, aber ich will euch nicht überfordern. Ich möchte vielleicht kurz noch einen Ausblick geben. Machst du mal eins weiter? Mit diesem Vers werden wir heute Mittag einsteigen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Dein und mein Ursprung ist in der Ewigkeit. Wir sind nicht eine weitere Spezies in Gottes intergalaktischen Zoo, die er so geschaffen hat. Mal gucken, was mit denen passiert. Mal gucken, was die anstellen. Du und ich waren von Ewigkeiten. Das ist nicht vorstellbar. Ich werde verrückt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Er hat dich schon immer im Sinn gehabt. Bevor der Mensch geschaffen war, was sagt Gott? Lasst uns Menschen machen. Ein Bild dem Unsern gleich. Und so schuf Gott den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Du bist Gottes Ebenbild. Du bist göttlich in deiner tiefsten DNA. Du bist ein Kind des Hauses Gottes. Und darüber werden wir heute Mittag sprechen, was es heißt, in Christus zu sein. Dass Christus schon ewig existiert hat, dass Christus mehr ist als Jesus. Im Himmel gibt es keine Klingel, wo drauf steht Jesus Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern bezeugt etwas viel, viel Größeres. Und darüber werden wir nachdenken, wir werden verstehen, warum wir grenzenlos geliebt sind, warum der Vater uns von Ewigkeit her geliebt hat und dass du von Ewigkeit schon in ihm existiert hast. Amen. Jetzt würde ich sagen, habe ich auf dem Herz, dass wir noch miteinander ins Gebet gehen. Ich spüre das, dass es einige von euch gibt, denen diese unkonditionelle Liebe des Vaters geraubt wurde, zerstört wurde. Die beständig hin und her gerissen sind, liebt er mich nicht, dieses Gänseblümchen zupfen, er liebt mich nicht. Und ich möchte euch heute, dass wir für euch beten dürfen, wenn ihr das seid, dass diese Liebe Gottes zu euch durchbricht. Jesus hat was Interessantes gesagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen. Und das Wort erkennen ist das Wort Yada. Und das heißt eigentlich Geschlechtsverkehr. Uwe, stopp. Aber die Juden haben das Erkennen ganz anders gesehen als wir Griechen. Wir Griechen verstehen unter Erkennen etwas intellektuell verarbeiten. Ah ja, jetzt habe ich es kapiert, abgelegt. Aber für das Jüdische war Erkennen etwas zutiefst verstandesgemäß und emotional und körperlich zu erfahren, mit den ganzen Sinnen. Und das ist das, was Gott möchte. Er will dir kein, du wirst hier nicht transformiert dadurch, dass du eine weitere Lehre der Vaterliebe empfangen hast. Das erzeugt bestenfalls Lehre mit zwei E in dir. Aber nimm das als einen Samen, der in dein Herz reinfällt und zum Erkennen führt, dass du erkennst, emotional erkennst, dass Gott dieses Erkennen schenkt, wo du sagst, plopp. Weißt du, wenn du was erkannt hast, kannst du es oft gar nicht erklären. Das ist das andere. Erklär du mal, wenn du mit deinem Partner Sexualität gehabt hast, versuch das mal einem anderen zu erklären, dann wirst du sagen, weißt du was, das muss erlebt haben. Und deswegen haben die Juden dieses Wort verwendet dafür. Ministry-Team, kommt ihr nach vorne?